palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Hallihallo und ciao a tutti, da sind wir mal wieder, da ist endlich eine neue Folge Serie Amore. Wir, das sind zum einen Mario Rica, ich grüße euch, und Marius Soike.
Guten Tag.
Guten Tag, guten Tag.
Wir sind wieder fit.
Wir sind wieder fit, ja, ich muss mich ganz herzlich entschuldigen, bitte. Das war mein Fehler oder mein körperlicher Fehler auf jeden Fall, dass es letzte Woche keine Folge gab.
Da spricht der Kapitalist aus dir.
Genau. Ja, das war der Sonntag vor der eigentlich angeplanten Aufzeichnung. War doch etwas kräfteraubend. Da war ich in Bochum und bin sonntags irgendwie, ich glaube, ich war ab 4.30 Uhr, 5 Uhr wach, wenn so dann eineinhalb Stunden, glaube ich, länger wären gegangen, aber dann bist du das erste Mal wach und dann hast du schon den Wecker im Kopf und dann bin ich irgendwann aufgestanden und dann zum Bahnhof in München und dann hieß es 10 Minuten Verspätung, sind 40 Minuten draus geworden im Endeffekt.
Oh je.
Ja, aufgrund einer verspäteten Bereitstellung des Zuges, wo ich auch sage, ja, haha, da ist halt irgendjemand zu spät aufgestanden von den Bumsbirnen da von der Deutschen Bahn. Und dann freust du dich und dann hatte ich, glaube ich, in Bochum 10 Minuten im Hotel, dann Stadion und es war saukalt. Und im Endeffekt war ich dann wahrscheinlich halt von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr die ganze Zeit auf den Beinen und das hat mich ein bisschen dahin gerafft. Deswegen ich sehr fiebrig am nächsten Tag im Hotelbett aufgewacht bin und das wollte ich euch dann auch nicht antun.
Aber no Covid.
No Covid, nein, es war einfach nur körperliche Erschöpfung, glaube ich, gepaart mit Kälte und etc. pp.
Ich glaube, dafür liefern wir heute einfach nochmal richtig und dann machen wir das.
Dafür gut. Liefern wir heute richtig und ihr hattet ja tatsächlich auch dann die Möglichkeit, den etwas zeitloseren Podcast, also die Folge mit Kai Tippmann anzuhören. Vielen Dank da übrigens für das gesamte positive Feedback und insgesamt, ich glaube, das war eine coole Folge. Danke, dass ihr die auch so angenommen habt. Freut uns sehr. Und insgesamt cool. Ich habe auch mal wieder bei iTunes reingeschaut. Da sind auch schriftliche Bewertungen eingegangen.
Stimmt.
Wir freuen uns ja auch immer sehr, vor allem über konstruktives Feedback. Ne? Das Wort konstruktiv ist immer sehr wichtig, weil dann kann man auch damit umgehen. Davide hat da zum Beispiel mal geschrieben gehabt, in einer dennoch 5-Sterne-Bewertung, danke dafür, dass unsere Kategorie Tutti Occhi Sul korrekt Tutti Gli Occhi Su heißt würde, weil Sul sich wohl auf Gegenstände bezieht.
Okay.
Und Su dann sozusagen, wenn man Personen im Auge haben möchte. Also haben wir zum Glück eh noch keinen Jingle anfertigen lassen für massiv viel Geld.
Aber es wird in meinem jede Woche aktualisierten Word-Dokument mit meinen Notizen jetzt hinterlegt.
Sehr gut, sehr gut. So nehmt ihr positiven Einfluss auf die Qualität dieses Podcasts. Da will ich mal sagen, Props an Davide.
Absolut.
Ansonsten ist eine ganze Menge passiert, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, wa? Ich glaube, alles können wir gar nicht aufarbeiten. Ich hatte mal den Spaß mit Bologna gegen Inter. Falls ihr euch erinnert, das Trainingsspiel von den Nerazzurri im Renato Dallara, das war auch wieder irgendwie kurios. Das war so ein bisschen Juve-Napoli reloaded, aber nochmal eine Schippe mehr drauf. Also, dass sie da wirklich dann angefangen haben, Trainingsspielchen zu machen und zu zocken. Und hatte sich da Di Marco auch noch verletzt.
Aber sonst wäre ihnen wahrscheinlich kalt geworden, ne?
Ja. Vielleicht, ja. Leider sind sie dann, als wir kurz nachdem wir auch die Übertragung gestartet haben, sind sie dann wieder in die Kabine gegangen. Denn ich hatte ja versprochen, eigentlich das Trainingsspiel zu kommentieren. Das wäre wirklich mal lustig gewesen. Stattdessen habe ich mir dann ein bisschen die Zeit vertrieben nebenher. Weiß nicht, was es war. Sampdoria Cagliari, glaube ich.
Ja, den ersten Sieg von Cagliari seit dem Hinspiel.
Ja, genau, ja. Habe ich das so ein bisschen kommentiert. Das war schon sehr lustig.
Aber die Tonspur lief dann auch auf dem Bologna-Monitor, oder? War das nicht so? Ich glaube, das hat bei Twitter jemand geschrieben.
Ach so, ja, also genau, ich war noch bei Bologna drauf, die erste Halbzeit, weil wir ja 45 Minuten warten mussten, bis das offiziell wird, da sie nicht kommen. Und habe mir nebenher auf meinem zweiten Laptop Sampdoria Cagliari aufgemacht bei der Zone und habe dann zwei, dreimal immer wieder Statusmeldung gegeben, bei welcher Minute ich jetzt bin. Also man konnte sich dann sozusagen selbst synchronisieren. Bisschen albern alles, aber muss man auch sagen, ist auch von der Liga ein bisschen albern. Ich bin auch irgendwie, bin auch zu keinem Schluss gekommen, wie ich das alles finde. Führt auf jeden Fall dazu, dass jetzt teilweise ja auch Mannschaften noch zwei Spiele, okay, das liegt auch daran, dass heute Montag noch gekickt wird, aber mindestens ein Spiel weniger haben, wie zum Beispiel Inter, weil das ist ja auch noch nicht in die Wertung eingeflossen.
Stimmt.
Aus sportlicher Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass es auch wiederholt wird, oder?
Eigentlich hat ja, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Rechtsprechung, aber bei Juve Napoli hat es ja nun mal diesen Präzedenzfall gegeben. Und das ist ja, es ist ja die gleiche Situation, oder nicht? Also ich meine, das Gesundheitsamt hat Bologna das untersagt.
Ja, genau.
Und das overruled dann doch die Verbandsregelung, oder nicht?
Möchte man meinen, auf jeden Fall.
Wobei, da sind ja auch dann am gleichen Tag sind ja neue Regelungen in Kraft getreten, die dann ja auch übergreifend gelten sollten, aber da hieß es dann auch so, ja, und wenn dann die Politik kommt, die wischt das halt beiseite.
mal gucken. Also
Parma konnte jetzt am Wochenende auch nicht spielen, weil bei Crotone 15 Spieler positiv waren.
Oh. Und wie war es da? Ist Parma angereist?
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Ich glaube, das ist im Vorhinein abgesagt worden. Da ist ja eher so bei Serie B, waren sie da ein bisschen liberaler in der Gestaltung der Spieltage, glaube ich. Da sollte ja auch zwischen den Jahren gespielt werden.
Mhm.
Und dass es dann ja schon, als Omikron groß aufgekommen ist, direkt schon mal 2 Wochen nach hinten geschoben worden.
Ah, okay. Ja gut, und sonst sagen die einfach, wir beenden die Saison 5 Spieltage zuvor und machen halt Playoffs 1. bis 12.
Das würde dann würde auch fast gehen.
Nichts ändern.
Ja.
Man hat ja. Oder was halt super clever wäre, dass sie sagen, man spielt halt die Saison zu Ende und man hat genug Zeit hinten raus, um auch Wiederholungsspiele anzusetzen. Und dann sagt man einfach mal, hier Strich kommt unter Platz 3 und man spart sich halt mal diese Relegation. Wäre ja auch eine Idee.
Why not?
Oder die Playoffs oder dieses Miniturnier. Oder?
Es gibt ja kein Sommerturnier dieses Jahr, ne? Kein internationales.
So ist es. Was ist sonst noch passiert? Es wurde dann auch noch Pokal gespielt, es wurde Supercoppa gespielt. Die erste Silberware für Inzaghi. Supercoppa gewonnen gegen Juve. Dank Alexandro, muss man sagen. Also, wie man am eigenen 5-Meter-Raum in der 120. Minute da meint, man muss eine Brustablage machen, wenn hinter einem der Gegner steht. Das weiß er auch exklusiv.
Das passt aber so ein bisschen zur gesamten Saison von Alexandro, glaube ich. Steht halt so neben sich.
Ja, schon ein bisschen, ne?
Und sonst, klar, das Ergebnis war natürlich knapper als der Spielverlauf, das er gegeben hat.
Das stimmt.
Also Inter war sehr dominant und da haben ja selbst auch alle Juve-Fans gesagt, dass das absolut in Ordnung geht.
Wäre aber so ein klassisches Juve einfach auch mal wieder großes Spiel, knapp und dreckig gewonnen, wäre ja auch drin gewesen dann im Elfmeterschießen.
Wäre drin gewesen, das ist richtig. Immerhin hat der Spaßpokal nicht in Riyadh stattgefunden, sondern in San Siro.
Das ist richtig. Darüber kann man sich ja auch schon mal freuen,
ja.
Dass das noch wieder so zumindest ein bisschen nach Normalität aussah. Also nach Fußball, wie man ihn kannte, Normalität. Coppa Italia war auch schon einiges geboten. Ich hatte das bislang wahrscheinlich wildeste Spiel. Napoli-Florenz, im Endeffekt ist 2-5 ausgegangen. Ja, ich glaube, es ist 2-5 ausgegangen. Also 40 Minuten war gar nichts. Dann 2 schnelle Tore plus noch einen Platzverweis von Dragowski, der irgendwie nach 3 Monaten, der tat mir auch wirklich ein bisschen leid, der war schon am Ausgleich von Mertens nicht unbeteiligt, dass er so einen Fehlpass rausgespielt hat hinten, was nicht der erste war in der Partie. War 3 Monate verletzt, steht dann wieder zwischen den Pfosten das erste Mal und dann fliegt er noch am Ende der ersten Halbzeit mit glattrot vom Platz. Und dann hatte eigentlich Napoli alle Trümpfe in der Hand. Die sind davor gar nicht ins Spiel reingekommen. Und wie es dann so manchmal ist, ein wunderbarer Zufallstreffer von Biraghi, Florenz wieder in Führung gebracht. Dann sind Lozano und Fabian Ruiz im Verlauf der Partie beide eingewechselt, beide noch vom Platz geflogen. Ja,
was ist denn da passiert eigentlich? Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Und dann hat in der 95. also Nachspielzeit Napoli sogar noch mit 9-10 den Ausgleich gemacht. Petagna hat mal wieder das Tor getroffen. Das ist auch passiert, ne? Gegen Sampdoria. Wunderschöner Treffer. Der trifft sonst nichts, kein Scheunentor. Und dann macht er mal so einen. Ja, und dann hat Florenz in der Verlängerung noch 3 Tore gemacht. Also das war auf jeden Fall, da war alles mit drin in diesem Spielchen.
Da kann ich gleich schon mit meinem Mercato reingrätschen.
Erzähl.
Denn ja, Florenz gleich 2 Neuzugänge eingewechselt worden. Ikone und Piontek.
Ja.
Und Ikone hat das Tor von Venuti, meine ich, vorbereitet.
Mhm, genau.
Und ja, Piontek hat selbst getroffen, die Vorentscheidung erzielt. Also zumindest nur mal für dieses Spiel schon mal ein gutes Händchen bei den Transfers bewiesen.
Das ist richtig. Ah, Napoli hat auch einen Neuzugang direkt in der Startelf gehabt.
Stimmt, Juan Sebe wird da so ausgesprochen.
Genau. Ich habe mir ein Twitter-Video von Aston Villa mal angeguckt. Das T vorne spricht der selber wie so ein Juan Sebe.
Okay.
Aber ich habe im Verlaufe, je länger die Partie wurde, auch immer den Namen nuschliger ausgesprochen. Juan Sebe. Da ist er wieder, der Innenverteidiger, der Neuzugang.
Der Red Devil.
Ja, und ich meine, er hat in England gespielt, aber ich glaube, Wurzeln auch Kongo, was ja auch dafür sprechen könnte, dass man den Namen eventuell französisch ausspricht, wenn mich meine Kolonialgeschichts... Okay, gut, jetzt wird ganz dünnes Eis jetzt. Aber deswegen, es könnte auch Juan Sebe sein, oder... Aber er sagt selber, glaube ich, Juan Sebe, irgendwie so. Ja, ich glaube, die Engländer haben immer Juan Sebe.
Ja, die scheißen da eh drauf. Also, ja. Jose Mourinho.
Ne? Jose Mourinho.
Man kennt es. Er hat auf jeden Fall ist er der Ersatz gewesen für Kostas Manolas, der in die Heimat zurückgekehrt ist. Für einen Appel und ein Ei zu Olympiakos.
Ich glaube, den haben einige größer gemacht, als ich ihn je gesehen habe, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das erwähne ich auch nicht zum ersten Mal, dass ich Manolas sehr schwankend in seiner Leistung beurteilen würde.
Ist halt so ein Spieler gewesen, der, wenn die Partie gebrannt hat, dann konntest du auf den setzen.
Ja.
Aber sonst halt auch häufig relativ, gerade jetzt auch in dieser Saison, wenn er gespielt hat, relativ schlafmützig.
Could he do it in a rainy night at Spezia?
Tja. Oder so. Jetzt gibt es nur noch Pyrospiele in Griechenland.
Da ist immer angezündet. Ja, vielleicht ist das Richtige für ihn hinten raus. Nochmal 30 Spiele, 4 Feldverweise.
Ja. Also. Was sagen wir zu Insigne?
Ach so, stimmt, das war ja auch noch.
Ja, ja.
Ja.
Gescoutet über transfermarkt.de.
Stimmt, geile Meldung. Das war der Präsident, der das gesagt hat, oder?
Ja, genau. Für Kontext, falls ihr es nicht gelesen habt, der Präsident von Toronto, wo Insigne im Sommer ablösefrei hinwechselt, hat gesagt, er hat sich angeguckt, welche italienischen Nationalspieler nach dem EM-Erfolg einen auslaufenden Vertrag haben. Hat sich dann gedacht, ja, den Insigne, das versuchen wir einfach mal.
Ja, nicht schlecht. Ja, was sagen wir dazu? Es ist irgendwie natürlich schade, aber es ist, finde ich, voll nachvollziehbar und habe ich auch nicht erwartet, dass er nochmal innerhalb der Serie A wechselt.
Ja.
Und... Naja, das ist immer diese Sache von wegen, es ist so leicht, immer Profis Geldgier zu unterstellen, aber wenn der noch 2-3 Jahre kickt und du weißt erstmal nicht, was danach kommt und wer da alles sonst noch mit dran verdient und du ja einen gewissen Lebensstil hast und irgendwas, klar, also ich sag jetzt, ich glaube, weiß nicht, ob er bei Napoli dann 4 bekommen hätte, aber er sollte eh eigentlich noch weniger bekommen. Und ich weiß es auch nicht netto, brutto, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr, was er da in Toronto jetzt nochmal verdient.
Also in Italien ist die Angabe immer in netto, wenn du es in Medien in Italien liest.
Aber trotzdem ist es mehr, was er da bekommt. Er kann nochmal was anderes sehen, muss kein anderes Serie A-Trikot anziehen. Und haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass er natürlich da immer auch als Kind der Stadt sehr viel Druck auf sich nimmt. Und ja, vielleicht ist es auf jeden Fall... ein chilliger Move, so aus seiner Sicht, glaube ich.
Das mit Sicherheit. Also vielleicht hat er ja auch mal bei Giovinco angefragt, der da ja, glaube ich, auch MVP-Status gehabt hat, als sie dann Meister geworden sind da. Und ja, ich glaube, das ist relativ lebenswert auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, also so schlecht ist die Liga, glaube ich, nicht. Also das ist schon ein ordentliches Niveau, auf dem man da noch spielen kann. Und ich bin ein Gegner der vielvertretenden Fanmeinung, dass ein Fußballprofi immer nur nach dem Maximalen streben muss.
Ja, unterschreibe ich so. Weil wie gesagt, also
es muss nicht jeder zu einem Topclub wechseln. Ist natürlich schade, dass Insigne jetzt niemals, weil Hand aufs Herz, Napoli wird die Saison nicht Meister, dass er das nicht mehr schaffen wird. Der Move ist auf jeden Fall besser als zu, keine Ahnung, jetzt zu Juve zu gehen oder so.
Ja, genau.
Auch wenn er sicherlich analog jetzt vielleicht auch mal zu einer Entwicklung von Alex Del Piero oder so auch als Anfang oder Mit-30er noch in der Serie A Saisons drin gehabt hätte, in denen er 20 Scorer macht. Ja.
Heißt hier Generation Y und so immer alle über Work-Life-Balance reden und dann soll der Fußballer sich abrackern bis zum Karriereende. Lass ihn doch dann mal ein bisschen MLS rumzocken, Kohle einstreichen.
Vielleicht kommt er ja wieder, also Zlatan hat es ja auch gemacht. Ne?
Sind wir weit weg vom Sportlichen gerade noch so richtig, aber ich glaube, das wird eh eine Folge, wo wir viele Randthemen besprechen und den Spieltag gar nicht so sehr in den Fokus rücken, weil, wie gesagt, wenn ihr das hört, habt ihr die Montagsspiele vielleicht schon gesehen, wir haben es nicht gesehen. Drei stehen noch aus zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt miteinander quatschen. Worüber man vielleicht mal ein bisschen sprechen könnte, um eine Sache des Spieltags mal ein bisschen abzubilden, wäre Atalanta-Inter. Aber da ist mal noch, auch wenn wir gerade schon beim Mercato waren, was ist mit Gosens in die Premier League?
Also die Medien sind sich da ja relativ sicher, die italienischen, Sky im Speziellen. Der Geschäftsführer von Atalanta, Umberto Marino, hat das er hat es nicht dementiert bei den italienischen Kollegen von DAZN am Sonntagabend, aber meinte, man liest jeden Tag von Gerüchte über Newcastle und Atalanta-Spieler und er ist gespannt, wer als nächstes genannt wird und man würde ja Gosens sowohl sportlich als auch menschlich brauchen.
Okay.
Wo ich mir bei nichts gegen ihn, ist natürlich immer noch einer der besten Spieler, die sie haben, aber rein aufs System betrachtet, gar nicht so sicher bin, ob sie ihn sportlich so unbedingt brauchen, weil Leistungsträger sind von Atalanta immer weggegangen in den letzten Jahren und es lief stetig weiter.
Ja.
Und das ist wirklich überhaupt kein Disrespect an Robin Gosens, der ein fantastischer Spieler ist, aber Atalanta würde das auffangen können.
Glaube ich auch. Haben sie ja in den letzten Monaten auch schon.
Genau.
Aufgefangen, genau. Weil er nicht spielen konnte. Newcastle wäre dann, ne?
Genau. Was natürlich auch ein bisschen, ich glaube, er hatte ja häufig auch selbst gesagt, dass es für ihn auch darauf ankommen würde, wohin er wechselt und vielleicht auch so von der Emotionalität und der Lebensqualität. Sicherlich ist Newcastle ein emotionaler Club von der Fanbasis her. Lebensqualität lasse ich jetzt mal so dahingestellt in Nordostengland. Aber gut, er wäre auch nach Schalke gegangen.
Ja. Oh, Obacht. Ja gut, die sind gerade Vorletzter, glaube ich, in der Liga, ne?
Ja.
Mal gucken.
Da wird jetzt sicherlich noch ein bisschen Geld in die Hand genommen für den einen oder anderen Spieler.
Ja, aber ob das dann reicht? Ich schaue gerade mal. Ja, gut, das ist ja auch alles da unten Krütze. 14, 13, 12, 11 Punkte in der Premier League. Einer bleibt noch drin von denen. Ah, Everton könnte noch mit runterrutschen. Ja gut, wir sind ja hier nicht kein Premier League Podcast. Atalanta Inter war das Spitzenspiel. 0-0 ist es ausgegangen. Das hat wahrscheinlich viele überrascht. Es wären durchaus die Chancen da gewesen, in dieser Partie auf beiden Seiten auch noch ein Türchen zu erzielen. So geht Inter der Torrekord durch die Lappen. Ich glaube, ein oder zwei Spiele hätten sie noch machen müssen. 39 Mal in Folge hatten sie getroffen. Dann jetzt mal wieder ohne eigenen Treffer, aber dafür auch zum 5. Mal auswärts zu Null. Das ist den Nerazzurri noch nicht gelungen seit Einführung der 3-Punkte-Regel. Also das ist schon durchaus stabil. Sie waren, finde ich, teils das bessere Team, haben hinten raus aber schon auch einiges zugelassen, wo Atalanta dann mit dem Dreier hätte das Spiel beenden können. Ich habe mich sehr gewundert, dass über eine Szene nicht mehr diskutiert wurde. Kopfball Pašalić in der Schlussphase, wo ich ein Handspiel erkannt habe, wo, also klar, der Verteidiger, ich weiß nicht genau, wer es war, ist dann mit dem Rücken zum Kopfball, aber der Ball ist nach hinten raus, der Arm ist sehr weit abgespreizt vom Körper. Ich bin ja, habe ich auch schon mal gesagt, Fan davon, dass die Absicht bewertet wird, die kann man wahrscheinlich dann nicht gänzlich feststellen. Aber wenn man so die Arme abspreizt und dann vielleicht auch wohl wissentlich, dass dann vielleicht von hinten der Ball drankommt. Nun gut, war nicht so ein großes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, es wurde kurz gecheckt, aber nicht in voller Gänze. Ansonsten haben Handanovic noch ein paar gute rausgeholt. Dzeko hat ein paar gute liegen lassen. Also es war ein guter Kick auf jeden Fall, gerade in der zweiten Halbzeit.
Ich habe mich gefragt, weil Napoli danach etwas getwittert hat, dass sie sich für den guten Fußballabend bedanken. Ich habe mich gefragt, ob das ironisch war oder ob das ernst gemeint war.
Ich glaube, es gibt mehrere Interpretationen dazu. Also zum einen ist Napoli, glaube ich, hochzufrieden damit, dass es unentschieden ausgegangen ist.
Fair.
Ich glaube, dass Venedig in den letzten Wochen immer so einen Lauf hat, dass Venedig ständig den Gegnern so aufrichtig gratuliert hat und das schon so Sportsmanship-mäßig war. Eine weitere Theorie, und die könnte, glaube ich, vielleicht die treffendste sein, ist, dass es ein Seitenhieb in Richtung Juve und Allegri war, die ja sich gegen Udinese sehr schwer getan haben und das irgendwie vielleicht kein Hochklasse-Fußball war und sogar Glück hatten, dass sie Spiel dann gewonnen haben. Und dass das so von Napoli war, hier, das waren wirklich zwei Spitzenmannschaften und die haben richtig schön Fußball gespielt. So.
Ja gut, okay. Vielleicht löst Spalletone das ja im Rahmen einer Pressekonferenz. Sie spielen heute Abend gegen Bologna ja noch auf oder so.
Ja, gab natürlich aber auch irgendwie aus Napoli-Fanlager dann schon einige Stimmen, die gesagt haben, das ist jetzt wieder völlig unnötig. Und vielleicht erstmal sein eigenes Spiel spielen und gewinnen. Ich weiß auch nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass nicht Spalletone, sondern aber eher De Laurentiis, vielleicht hat der die Admin-Zugangsdaten und hat mal ein bisschen rumgetwittert.
Wahrscheinlich. Vielleicht wollte er das eigentlich mit seinem eigenen Account twittern.
Vielleicht. Vielleicht hat er so
bei Napoli eingeloggt.
Ja, mehrere Accounts offen und dann auf den falschen gekommen. Das soll es ja schon mal gegeben haben, auch bei anderen Vereinen oder Unternehmen. Ansonsten, glaube ich, kann gerade nach der Supercoppa Inter, die wollten zwar danach mehr, es sind dann auch noch Martinez etc. eingewechselt worden. Am Anfang wurde da schon auch ein bisschen von Inzaghi rotiert. Glaube ich, Inter mit dem Punkt aber schon ganz gut leben, würde ich mal behaupten.
Wahrscheinlich, auch wenn sie ja tatsächlich zumindest vorübergehend heute Abend die Tabellenführung einbüßen könnten dadurch.
Genau, hätten aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Milan ist zwei Zähler dahinter, mit einem Sieg gegen Spezia wären die dann dran vorbei, aber Inter hätte eben noch das Spiel gegen Bologna, das noch nicht in der Wertung ist. Und bei Atalanta ist halt auf jeden Fall in den letzten drei Spielen, wenn man sich das mal anschaut, klar wieder so ein Atalanta-eskes 6-2 in Udine, aber eben auch das 0-0 bei Genua.
Ja.
Man hat zwar ein Spiel weniger als Juve, aber Juve ist auf einmal wieder auf einen Zähler dran, ne?
Ist richtig. Ja, Juve holt im Moment zumindest in der Liga wieder die Ergebnisse.
Mhm.
Auch wenn es sportlich nicht schön aussieht und es auch mit Dybalas Vertrag wieder ein bisschen rumrumort.
Weil da haben sie das Angebot zurückgezogen, oder?
Naja, das ist das, was man vernimmt, auf jeden Fall. Er hat ja schon auch vielsagend in die Kamera geguckt nach seinem Tor, jetzt gegen Udinese. Aber man sagt, womöglich auch immer zu viel reininterpretiert, aber
dafür sind wir da.
Ja, exakt. Ja, vielleicht bahnt sich da auch nochmal ein größerer Wechsel an. Wer weiß.
Ja. Basali hat sich eingeschaltet, habe ich gelesen. Das ist ein großer Fehler, dass man jetzt nicht verlängert. Vielleicht ist es jetzt schon zu spät.
Ist Basali der Olaf Thon von...
Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe es vorhin nur irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo er es gesagt hat. Aber dafür sind wir Medien doch auch da. Irgendwelche Ex-Spieler vor die Kamera oder vor das Mikrofon zu zerren und irgendwelche Zitate rauszuziehen.
Das stimmt natürlich. Er ist Techniktrainer der italienischen U20 gerade.
Ah, okay. Ja, siehst du. Wieder was gelernt. Ja, was bleibt sonst noch von dem Spiel hängen?
Von Inter, Atalanta.
Mhm. Dzeko ist rassistisch beleidigt worden.
Okay.
Da wurde wohl wieder, in Deutsch würde man sagen, das Z-Wort genannt. Von Atalanta-Fans. Also, ja.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein, nee, überhaupt nicht. Ja, dann muss auch nicht mehr zu dem Spiel sein, oder?
Nee, ich glaube nicht. So ein bisschen muss ich sagen, der Spieltag ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wenn wir einfach die Ergebnisse einmal durchgehen.
Ja, das können wir machen. Vielleicht hast du selber gar nicht alle vor Augen. Ah, doch, das hast du aber auf jeden Fall geschaut, oder? Sassuolo Verona, Hellas gewinnt 4-2. Antonin Barak, erster Hellas-Mittelfeldspieler, der einen Hattrick erzielt in der Serie A-Geschichte. Ich las, dass du ein Fanboy bist.
Das ist ja gut, das ist ja nichts Neues. Das glaube ich, kann man ja auch das Attribut kann man dir ja auch zuschreiben.
Mhm.
Ja, ich habe es so ein bisschen nebenbei geguckt, weil Sonntag 12:30, ne?
Mhm.
Ist nicht mit dem aufmerksamsten Auge, aber auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kick. Und jemand hatte es bei Twitter geschrieben, dem würde ich zustimmen, ich werde aus dieser Saison von Sassuolo nicht wirklich schlau.
Nee, überhaupt nicht.
Wiederum Hellas sehr druckvoll und mit Kampf und das lässt sich gut angucken auf jeden Fall. Und man hat dann eben auch die Einzelkönner, sag ich mal, mit Caprari, Barak und so weiter da vorne, die dann jetzt in diesem Fall bei grundsätzlich, glaube ich, zwei ähnlich starken Mannschaften vom Kader her den Unterschied gemacht haben, auch wenn Sassuolo natürlich auch seine individuell super starken Spieler hat, die aber jetzt dieses Mal dann halt den Kürzeren gezogen haben.
Ja, man kann bei Sassuolo, glaube ich, schon immer noch die kleine Einschränkung machen, dass es eine Art Umbruchsaison ist schon.
Ja, absolut. Bei Hellas ja eigentlich auch.
Ja, absolut. Bei Sassuolo
stehen ja auch sehr ähnlich da jetzt in der Tabelle.
Ja, und bei Sassuolo ist es ja auch unter De Zerbi so gewesen, teils, dass eine gewisse Konstanz Größeres verhindert hat, oft eine ausbleibende Konstanz. Jetzt stehen sie auf Platz 12, 28 Zähler, Verona 2 Plätze und 2 Punkte davor. Juve hatten wir gerade schon mal kurz angedeutet, 2-0 gegen Udinese gewonnen, da vielleicht bemerkenswert, das war das 300. Juve-Spiel für Allegri, seinen 208. Sieg hat er eingefahren von den Trainern, ich glaube Trapattoni und Lippi, die haben auch diese Anzahl an Siegen eingefahren, hat er aber auf jeden Fall die höchste Siegquote. Salernitana, Lazio 0-3, Immobile 140. Serie A-Tor für Lazio. War nicht so verkehrt, habe ich nichts von
gesehen. Es gab auf jeden Fall keine Schützenhilfe vom Ex in Anführungszeichen Partnerclub.
Ja.
Den Salernitana, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die haben ja jetzt offiziell einen neuen Besitzer, Lervolino.
Hatten davor sogar mal ein Spielchen gewonnen. Gegen Hellas war es, ja.
Ja.
Ah, so im Nachhinein nochmal danke dafür, Hellas, an den Tag. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. 11 Zähler hat man jetzt, 13-46 Toren. Ein Punkt, aber tatsächlich nur ein Punkt hinter Genua. Das ist halt auch unfassbar schlecht, was da passiert.
Ja, wollen wir das einmal kurz, das Geschehene da einordnen?
Ja, sehr gerne.
Weil die gespielt haben, also die haben zwar Shevchenkos letztes Spiel war in San Siro gegen Milan.
wo sie sich echt gut verkauft haben, wie ich finde.
Ja, und er ist ja auch mit Standing Ovations oder was, wie viele Fans waren da? Auf jeden Fall ist er positiv da empfangen worden. Mhm. Und ja, dann musste er gehen.
Ich dachte tatsächlich schon, dass sie ihn vorm Spiel raustun, weil da schon überall in Schlagzeilen stand, dass jetzt der schöne Bruno kam. Und dann dachte ich, hey, die spielen doch jetzt noch Pokal. Ist Schäfer noch da oder ist er nicht da?
Tja, er durfte dann dieses, haben sie wahrscheinlich eh gedacht, ja, wir haben hier nichts zu verlieren, so ungefähr. Dann können wir das auch mit dem alten Trainer jetzt noch eben machen oder wir haben hier nichts zu gewinnen oder wie auch immer. Naja, jetzt ist der Umbruch auf jeden Fall dann komplett, wobei Bruno Labbadia noch nicht offiziell vorgestellt worden ist. Heute Abend bei der Fiorentina wird Abdoulaye Konko, der ehemalige Rechtsverteidiger, interimsweise die Mannschaft betreuen. Und ja, Bruno Labbadia, erste Station in Italien, Land seiner Eltern. Mal sehen, ne? Ich verkneife mir Witze über Spielerfrauen.
Ja, wollte schon sagen, aber.
Das haben schon genug andere Leute gesagt.
Weiß nicht, gibt's in Schenor gute maßgeschneiderte Anzüge? Kann ich mir nicht vorstellen.
Mit Sicherheit. Oder? Mit Sicherheit. Stand-up-Paddling, weiß nicht, gibt es da Kanäle?
Ja, sind wir mal gespannt.
Abstiegskampf kann er ja vom Ding her.
Das stimmt. Und eine Halbserie gut spielen kann er auch. Oder gut trainieren. Also, da mal gucken, was das so gibt.
Hat ja auch, also der neue Sportchef Johannes Spors hat auch schon mächtig auf dem Transfermarkt rausgehauen. 15 Millionen haben sie schon investiert in den neuen Rechtsverteidiger Sylvain Hefti, von Young Boys aus Bern gekommen ist. Dann haben sie den Mexikaner Vasquez fest verpflichtet. Mhm. Den jungen Italiener Kelvin Yeboah aus Sturm Graz für 6,5 Millionen. Der hat auch, glaube ich, gegen Milan auf jeden Fall gleich gespielt. Vorne, Hefti hat auch gespielt. 6,5 Millionen Yeboah. Dann Leo Östigard, den die St. Pauli-Fans unter der Serie Amore Community-Basis bestens kennen werden. Innenverteidiger aus Norwegen, Schweden. Skandinavien auf jeden Fall. Ausgeliehen von Brighton. Hat auch gleich gespielt und getroffen gegen Milan im Pokal. Und jetzt zuletzt auch noch Riccardo Calafiori von der Roma geliehen, dafür ist Mohamed Fares weitergezogen zu Torino. Hm. Und Nadiem Amiri kommt vielleicht auch noch aus Leverkusen.
Ach krass, okay.
Also da ist wieder Genua typisch auf jeden Fall einiges zugange und man dachte ja vielleicht jetzt neue Investoren und neue sportliche Führung. Vielleicht machen die es mal anders, aber vielleicht ist das auch einfach die einzige Möglichkeit, um den Verein in der Serie A zu halten.
Ja, also wieder irgendwie kein so ein von langer Hand geplanter Umbruch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja durchaus möglich wäre, auch mit der guten Jugendarbeit, aber jetzt ist es irgendwie so, gib mir 7 Spieler, die schnell irgendwie funktionieren und dann irgendwie über dem Strich landen und dann geht es nächstes Jahr genauso weiter. Das würde mich als Fan auch irgendwie komplett verrückt machen, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Weißt du, wie viel deutsche Trainer es in der Serie A vor Bruno gegeben hat?
Vor oder nach dem Krieg? Oder insgesamt?
All time.
Boah.
Meinst du, es hat vor dem Krieg schon deutsche Trainer in der Serie A gegeben?
2?
Nur einen.
Nur einen.
Erinnerst du dich?
Ne, die 2 war auch nur geraten, weil ich mich an gar nichts erinnere, aber Gernot Rohr war immer in Frankreich.
Ja.
Vinny Schäfer war in Afrika.
Naja, bist du aber auch schon relativ weit von weg.
Okay.
Rudi Völler!
Ah, okay, ja gut.
Vier Spiele bei der Roma im Spätsommer 2004.
Nee, Spätsommer 2004, da war ich fußballerisch mit anderen Sachen beschäftigt.
Das war erfolgreich da im Norden, ne?
Das war erfolgreich im Norden. Was anderes. Ich wollte gerade noch, ach genau, Hefti erinnert mich nur daran, muss ich wirklich sagen, Schande über mein Kommentatorenhaupt. Atalanta gegen Ibe. Der hat ein Tor gemacht gegen Bergamo. Ziemlich gutes. Und ich muss sagen, ich habe Hefti mit einem heftigen Tor, den habe ich liegen lassen. Den habe ich liegen lassen.
Ja.
So schaffe ich es, so kriege ich keinen Arbeitsnachweis von Fums. Da muss ich an mir arbeiten. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben bei Silva FD. Apropos, bleiben wir doch mal kurz in Genua, würde ich sagen. Samp hat verloren. Ich glaube, das dritte Spiel in Folge war das jetzt auch schon, dass sie verloren haben gegen Torino. Bei Torino muss man sagen, wow, also zum zweiten Mal erst, glaube ich, mehr als 30 Punkte nach 21 Spieltagen. Das läuft so langsam richtig an unter Juric.
Ja, Respekt auf jeden Fall.
Ja, und vor allem
auch. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, also wie schnell er da seinen Stempel hat aufdrucken können und eine tote als tote Mannschaft wieder zu einer der lebendigsten Mannschaften der Serie A gemacht hat, ist aller Ehren wert.
Auch davor mit Precalo, Torino, die Fiorentina 4-0 abgeschossen. Zwischendurch einmal knapp gegen Inter verloren. Aber davor auch Hellas geschlagen, Bologna geschlagen. Also ja, 31 Zähler und sind auch nur 4 Rückstand auf Platz 6 auf die Roma. Also Chapeau in jedem Fall. Und bei Samp, mal nach 2 Unentschieden. Und das, wo man gedacht hat, jetzt läuft's wieder ganz okay. 3 Niederlagen in Folge. Vor allem die erste von diesen 3 nach Führung zu Hause gegen Cagliari verlieren. Wo man übrigens mal sagen muss, Cagliari zweimal einen Rückstand zu einem 2-1 Last-Minute-Sieg gedreht. Also
stimmt.
Die Rosso Blu da auf ihrer Insel, die leben auf jeden Fall noch. Denen rechne ich gute Chancen jetzt dann doch wieder unter Mazzarri im Abstiegskampf aus.
Ja, muss man nach diesen Ergebnissen natürlich so sagen.
Ja. Ja, und bei
Sampdoria könnte aber nochmal richtig dick da unten reinkommen, ne?
Ja, und auch da Trainerwechsel, ne?
Genau. Heute ganz frisch. Roberto D'Aversa ist Geschichte. Und dann deswegen auch richtig dick unten reinkommen. Also Marco Giampaolo wird's machen. Er hatte natürlich seine einzige gute Zeit bei Sampdoria. Aber ob das jetzt das ist, was braucht, weiß ich nicht so.
Ich würde drauf wetten, dass die kommenden Spiele von Sampdoria, jetzt zum Beispiel das nächste gegen Spezia, keine Leckerbissen werden. Da wird die alte, disziplinierte Abwehrmaschine Giampaolo angeschmissen. Da werden die Ketten aufgereiht und dann wird da mal schön einer wegverteidigt und man versucht Punkt für Punkt einzufahren, würde ich mal sagen.
Das erscheint realistisch auf jeden Fall. Weil erstes Spiel dann gegen die Mannschaft, der er abgesagt hat.
Ja.
Genau. Warum auch immer, also wer bei Spezia auf die Idee kommt, ist Thiago Motta mit Marco Giampaolo auszutauschen, keine Ahnung, aber sie wollten es auf jeden Fall.
Ja. Und Cagliari hatten wir gerade schon, die haben dann jetzt, nachdem sie zweimal gewonnen haben, bei der Roma verloren mit 0-1. Da hat Sergio Oliveira getroffen. Der erste Roma-Spieler, Mittelfeldspieler der Roma, der bei seinem Debüt trifft. Also wirklich auch Statistiken, die der Mensch nicht braucht, aber ich habe sie. Und das habe ich auch gelesen bei Opta und ich kann es gar nicht fassen. Das ist der erste portugiesische Torschütze für AS in der Serie A.
Ja. Ja, da gab es einen, der hat aber kein Tor gemacht. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen.
Und ich weiß, wir haben so viel aufzuholen und deswegen habe ich auch aufzuholen, dass wir noch ein Stadionerlebnis hier rumliegen haben, wo wir gerade über die Roma sprechen. Da muss ich jetzt hier mal einbinden, weil über Milan werden wir heute nicht mehr so viel sprechen. Oh, da habe ich auch eine Nachricht bekommen. Das ist wirklich so. Es wird wieder mal einen Milan-Schwerpunkt geben. Und ja, ich weiß, ihr hättet gerne alle in der Squadra Eterna der Hinrunde Milan-Spieler drin gehabt. War halt bei uns nicht der Fall, ne? Da muss man mal ein bisschen anecken, aber es ist deutlich, es ist angekommen, gerade aus Sicht der Rossoneri waren einige dann doch nicht ganz zufrieden mit der Zusammenstellung unserer Squadra. Und in letzter
Zeit. Ich sag mal, wenn Mike Maignan so weitermacht wie in den letzten Wochen, dann hat er seinen Platz am Ende der Saison auch sicher.
Ja, das denke ich auch. Und Ja, Milan ist Tabellenzweiter, vielleicht heute Abend dann, oder wenn ihr das hört, dann sogar zwischenzeitlich mal wieder Tabellenerster. Aber es hat nichts mit persönlichen Abneigungen zu tun, dass sie jetzt in den letzten Wochen mal nicht so häufig vorgekommen sind. Und gerade zum Beispiel mit Kai war es ja auch zumindest fantechnisch mal wieder Milan ein bisschen mehr im Fokus.
Absolut. Wir
Absolut.
haben Milan genauso lieb wie alle anderen
So,
Spitzenvereine in der
genau.
Serie A.
So, und jetzt
Auch Juve.
kommt das Stadionerlebnis von André. Ganz liebe Grüße und vielen Dank. Er ist übrigens Harvey Dent in unserer Tipprunde. Zur Tipprunde kommen wir nachher auch
Ah.
nochmal. Und dann hören wir uns mal an, was er sich gegeben hat.
Von mir an euch und die Zuhörer. Ich und drei Kollegen waren am Donnerstag beim Topspiel der Serie A AC gegen die Roma im Stadion. Wir saßen gegenüber der Kurve von Milan zwischen Eckfahne und ja, 16 Meter Raum, Ende 16 Meter Raum auf der entfernten Seite der Trainerbänke in Reihe 11. Und ja, das Spiel begann direkt so, wie wir es uns erhofft hatten, obwohl leider so Spieler wie Zlatan vor allem und natürlich auch Leao zuerst draußen waren oder ein Kessié schon beim Afrika-Cup war. Ja, beim Elfmeter rannten natürlich direkt alle hinters Tor und dann sind wir natürlich mit. Unserer Sicht war das 2-0 dann hochverdient durch einen starken Messias. Und für die erste Halbzeit wollten wir Brahim Diaz noch rausheben, der tolle Aktion hatte und immer wieder seine Mitspieler super in Szene setzte mit einer tollen Technik. Und auch sein Schuss in der zweiten Halbzeit gegen die Latte hätte ein Tor auf jeden Fall verdient gehabt. Über das ganze Spiel gesehen war für uns Sandro Tonali ganz klar der Man of the Match. Der hat gefühlt jeden Angriff über sich laufen lassen, hat die Bälle gefordert, verteilt und erobert. In der zweiten Halbzeit kam dann Leao zeitgleich mit Zlatan rein. Anscheinend ist Leao ein absoluter Publikumsliebling schon. Ja, das war dann natürlich das perfekte Gegenstück aus Milans Sicht für den ja, weitestgehend überforderten Castrop, der schon gelb verwarnt war und den Mourinho aus unserer Sicht spätestens nach der zweiten Verwarnung von Kiffi hätte rausnehmen müssen. Und auch das Tor von Leao war überragend vorbereitet von Zlatan. Ja, leider verschoss dann Zlatan den Elfer, den Leao rausholte. Das hätten wir natürlich gern gesehen, wie das Stadion dann nochmal lauter wird. Für uns alle war es auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Gerade die italienischen Fans, die AC-Fans, sehr emotional gewesen. Gern auch mal das ein oder andere Lied gegen Mourinho gesungen, der dann hinter sich auf jeden Fall viele Security-Leute hatte während des Spiels. Und ja, nochmal liebe Grüße von mir an euch und die Zuhörer und danke, dass ich in der Folge sein durfte.
Ja, wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Das ist jetzt schon 6. Januar, war das, falls ihr euch noch erinnert. Also wir holen aber alles nach. Alles kommt hier noch rein.
Als du gesagt hattest, 6. Januar, dachte ich, was, 6. Januar 2021? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nachdem ich ja San Siro auch erlebt habe, kann ich mich da auf jeden Fall ein bisschen reinfühlen. Also vor
Voll.
nicht allzu langer Zeit.
Ach so, vielleicht da noch tatsächlich dann noch zwei Worte mehr zu Roma, ne? Also nach dieses Spitzenspiel verloren und dann darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil das jetzt auch in die Zeit da reingefallen ist, das 3 zu 4 gegen Juve, trotz 3 zu 1 Führung und dann noch Elfmeter verschossen und so. Also.
Ja, das war Wahnsinn. Also wirklich, wirklich.
Also alle AS-Fans und Mourinho haben es gerade, glaube ich, nicht so richtig leicht gehabt, ne?
Nee, Mourinho hat ja danach auch sehr schön nach dem Milan-Spiel hat er ja noch, das hat er so ein bisschen seine alte Mourinho-Schule gemacht, hat gesagt, er hat damit abgelenkt, dadurch, dass er meinte, vor 2 Jahren wollte Milan ihn ja auch mal als Trainer haben. Und nach dem Juve-Spiel wurde dann aber wieder brachialst auf die Mannschaft draufgehauen. Von wegen, ja, die Spieler sind zu schwach. mental zu schwach, um so ein Spiel dann mal durchzuziehen. Oder dann nach dem 2:3, nach dem Anschlusstreffer durch Locatelli, glaube ich. Ja, da dann irgendwie wieder ins Spiel reinzufinden, dann verliert man das noch.
Ja. Vielleicht
ist ja durchaus ein Thema, das wir auch schon diskutiert haben. Mentalität und die Roma.
Ja.
Wenn es zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen sind, jetzt sagt das Mourinho auch, aber vielleicht macht er es sich auch ein bisschen einfach damit.
Vielleicht hat er es ja mit Oliveira, den Mentalitätsspieler. Ich meine, er macht gleich in seinem ersten Spiel, übernimmt er dann auch für Pellegrini den Elfmeter gegen Cagliari, netzt ein, ist erstmal, glaube ich, für 6 Monate von Porto geliehen. Ne?
Ja, ja.
Und ja, hatte selber gesagt, dass Pellegrini eigentlich erster Elfmeterschütze ist, aber der hätte irgendwelche Probleme gehabt und dann hat er das gleich genommen. Also da auf jeden Fall Verantwortung übernommen, aber es ist dann im Endeffekt trotzdem ist nur ein 1-0 gegen Cagliari und die 2 Niederlagen davor tun schon extrem weh.
Die Champions League ist dadurch auf jeden Fall in weite Ferne gerückt.
Ja, absolut, absolut. Dann haben wir noch Venezia gegen Empoli gehabt am Wochenende. Und jetzt kommen wir wieder zum nächsten Portugiesen. Nani spielt jetzt für Venezia und der ist keine 2 Minuten nach seiner Einwechslung hat er dann in der 73. den Ausgleich vorbereitet. Nach 1337 Tagen nach seinem letzten Serie A-Spiel. Also da noch den Punkt gerettet für den Aufsteiger. Was halten wir denn von diesem Transfer?
Meine erste Reaktion war, jetzt hat Venezia auch ihren Ribéry.
Ja.
Aber ja, ich glaube, dass der eben jetzt wie bei dem Pass auf Okereke, dass der schon noch, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer als Startspieler, aber dass der da so Aktionen noch auch mit 35 Jahren drin hat, um da vielleicht den einen oder anderen Punkt zu retten. Und ja, dann hast du natürlich auch wieder einen Venezia-Marketing-Aspekt dabei. Mhm. Und ein paar Trikots verkaufen, wenn sie nachproduziert werden. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, die Mannschaft ist ja sonst zumindest in Teilen noch recht jung. Also da so ein Spieler von ehemaligem internationalen Top-Format da reinzustellen, wenn man es kann. Warum nicht? Also meine Reaktion war auf jeden Fall nicht, obwohl trotz des Ribéry-Vergleichs so, keine Ahnung, dass das jetzt einen auf Galatasaray machen oder so. Jetzt nur den Namen verpflichtet haben und der kann ja gar nichts mehr.
Ja, sie müssten auf jeden Fall demnächst dann noch weiter punkten, weil wenn Cagliari jetzt noch was holt gegen die Fiorentina, dann wäre Venezia dann auf einmal auch schon wieder auf dem Abstiegsplatz. Als nächstes spielt man gegen Inter. Das wird nicht unbedingt einfacher.
89. Siegtor Cuisance. Der ist auch gekommen, für 4 Millionen von den Bayern. Wahnsinn.
Vielleicht werden da auch ein paar Trikots verkauft.
Ja, ein Super Bayer in Venedig.
Aber ganz bestimmt nicht so viele wie von den namhaften Portugiesen. Und apropos namhafte Portugiesen.
La Squadra Eterna.
Es wurden sich schon wieder viele Squadras gewünscht, aber wir haben uns einfach gedacht, jetzt nach diesem Nani-Wechsel ist es Zeit für die Squadra Eterna Portugues. Und wenn ich richtig gezählt habe, 75 Spieler mit portugiesischem Pass haben in der Serie A gekickt.
Und was für welche?
Und was für welche?
Was für welche?
Und was für welche? Und wir beide stellen die jetzt mal zusammen. Bin sehr gespannt, wie viel Ernst, wie viel Spaß, wenn es ernst ist, wie sehr wir uns darauf einigen können. Das ist jetzt keine klassische, wo wir uns auf eine einigen, haben wir gesagt, da sind so viele gute Namen dabei. Da macht jeder seine eigene. Ich spiele in einem 3-4-3.
Ich bin im 3-5-2 aufgestellt, wobei das auch vorne sehr variabel ist, glaube ich.
Ja, da bekommen einige einfach ihre Freiheiten, oder?
Ja, genau. Das muss.
Ich habe nur 2 Torhüter gefunden. Ist das so?
Ja, wahrscheinlich.
Also bei mir spielt Rui Patricio.
Bei mir spielt Eduardo
von Genua.
Der andere. Genau, weil ja, Patricio ist ja jetzt gerade erst da, ist natürlich ein klasse Keeper, keine Frage, aber Eduardo auch. Saison 2010-11, 37 Spiele für Genua und richtig, richtig stark damals gewesen. Also seinen höchsten Marktwert auf jeden Fall damals gehabt. Raune, auch alleine um seine Karriere zu feiern, also wenn man das nochmal Revue passieren lässt, Braga, Beira, Mar, Vitoria, Setúbal, Genua, Benfica, Bajakshia, Braga, Dynamo, Zagreb, Chelsea, Vitesse, Arnhem, Braga. Europameister hinter Rui Patricio geworden.
Ja, ja, auf jeden Fall vertretbar.
Ich habe eine Bank aufgestellt und da steht dann eben halt Rui Patricio.
Okay, ja, das ist fair. Aktuell auf jeden Fall Eduardo Tovar Trainer bei Sporting Club Braga. Hinten haben wir beide drei, oder?
Yes.
Willst du anfangen?
Ich fange natürlich an mit, ich sag immer die Parma-Legende, obwohl er tatsächlich mehr für Lazio gespielt hat, aber an Fernando Couto kommt man da nicht vorbei, glaube ich.
Ja, Fernando Couto, zweitmeisten Einsätze in der Serie A unter allen Portugiesen, der diese Statistik anführt, der wird vielleicht später auch noch kommen. Zumindest bei mir auf jeden Fall. Fernando Couto bei mir auch.
Natürlich.
Natürlich. Der verteidigt auch bei mir zentral. Wer ist rechts bei dir?
Kurz zu Couto nochmal.
Ja.
Muss ich dazu erwähnen. UEFA Cup mit Parma gewonnen. Dann hat er da von 94 bis 96, von 2005 bis 2008 gespielt. Deshalb Parma-Legende. Mhm. Und bei Lazio 98 bis 2005, also so ungefähr fast genau dazwischen. Da war noch 2 Jahre bei Barca dann, aber Meister mit Lazio, 2x Coppa gewonnen. Also schon ja. Geiler Typ. Ich habe ihn auch zentral. Und was hast du rechts gesagt?
Mhm.
Da habe ich Jorge Andrade stehen.
Oh, ist natürlich auch schön. Ist natürlich auch schön. Da habe ich meinen ersten Ausflug gemacht. Einfach auch das Faktor. Rechts verteidigt bei mir Abel Xavier.
Ja, ich dachte es mir schon. Ich habe ihn ja, den meinte ich bei der Roma mit den Portugiesen.
Ja.
Er hat ja immerhin, weiß nicht, hat er 3 Spiele für Roma gemacht.
Er hat auf jeden Fall, genau, das war, vor allem die Roma war seine Station, nachdem er davor bei Hannover 96 war. Ne? Und in den 90ern mal bei Bari gespielt auch noch. Also aber ja, genau. Insgesamt kommt er nur auf 11 Serie A Einsätze. Ich guck mal, gerade für die Roma waren es 4, für Bari waren es insgesamt 8 Spiele. In der Serie A waren es dann, genau, war vielleicht noch ein Pokal dabei, wie auch immer. Aber die wasserstoffblonden Haare und der Bart, da muss einfach, spielt bei mir Abel Xavier.
Ich habe ihn auch auf die Bank gesetzt.
Okay.
Weil muss als Honorable Mention sozusagen. Muss das sein. Jorge Andrade, ja ein bisschen eine traurige Geschichte, kam als sicherlich einer der ja doch besten Innenverteidiger der Welt damals, 2007 zu Juventus, hat dabei insgesamt nur 4 Spiele gemacht, nachdem er sich bereits im September 2007 eine Luxation der Kniescheibe zugezogen hat.
Okay.
Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber er ist danach sehr, sehr lange ausgefallen und hat sich fast im Anschluss daran, also dann, als es an die Saisonvorbereitung für die Saison 2008-2009 ging, die Patellasehne gerissen, hat insgesamt nur 4 Spiele für Juve gemacht, danach seine Karriere leider beendet. Aber ja, ich also bei Valencia und ich war bei Porto und bei Depor oder so, wo er noch war, auf jeden Fall ein richtig guter gewesen.
Ja, absolut. Wen hast du links in deiner Kette?
Den dritten Tower.
Bruno Alves.
Natürlich
auch. Ja, klar. Der stand auch bei mir auf der Liste auf jeden Fall. Der gerade auch hat auch Parma Vergangenheit, meine ich, und Cagliari, ne?
Genau, war sogar Kapitän bei Parma.
Ja.
Nachdem hat die Kapitänsbühne übernommen, nachdem Lucarelli seine Karriere beendet hatte.
Ah, okay.
Hat doch insgesamt 121 Serie A-Spiele gemacht, also.
Bei mir links Dimas. Oder wahrscheinlich Dimas.
Oh ja, stimmt, den hatte ich auch auf der Liste auf jeden Fall. 90er bei Juve.
90er bei Juve, auch über 40 Länderspiele gemacht, 2x mit Juve Meister geworden. Und ja, es sieht tatsächlich aus, weiß nicht, ob man sich vielleicht auch von dem Namen dann verleiten lässt, aber wie eine, könnte auch gut bei den Griechen oder bei den Serben irgendwie hinten die Schienbeine der Gegner brechen.
Wahrscheinlich. Griechen passt gut. Bruno Alves spielt übrigens mittlerweile in Griechenland bei Apollon Smyrnis. Weißt du, wer sein Trainer da ist?
Nee.
Seit wenigen Tagen Marco Grote.
Oh Gott.
Wer ihn nicht kennt, der war zuletzt bei VfL Osnabrück und davor, glaube ich, U19 von Werder und so. Ja, der ist jetzt Trainer von Bruno Alves.
Okay.
Lass ich mal einfach so stehen.
Gut, ich kann dir noch ganz gerne kurz von Dimash den vollständigen Namen mitgeben.
Er bitte, bitte.
Manuel Marques Dimash Teixeira. Kommen wir ins Mittelfeld. Da habe ich so ein bisschen rautenhaft angeordnet und in der defensiven Position spielt bei mir Miguel Veloso.
Ja, natürlich auch immer noch ikonisch in der Serie A unterwegs. Freistoßspezialist Hellas Genua. Kann ich verstehen. Ich habe mich an die Mourinho-Doppel-6 zurückerinnert gefühlt und die aufgestellt. Manisch, an dessen 8 Spiele für Inter in der Rückrunde 2007-08 ich mich nicht erinnert habe. Zusammen mit Kostinja, der 2007 damals als Topverdiener zu Atalanta gewechselt ist und ein einziges Spiel gemacht hat. Danach hat sich danach schwer verletzt, stand 2 Jahre unter Vertrag, sie haben ewig versucht, seinen Vertrag aufzulösen. Es hat lange gedauert, dann haben sie es irgendwann geschafft. Auch ganz, ganz wilde Nummer, eigentlich so ein bisschen ähnlicher Fall wie bei Jorge Andrade, wobei Costin ja, glaube ich, schon ein bisschen weiter an Richtung Karriereende eigentlich sowieso unterwegs war.
Mhm.
Aber da muss ich dann nochmal kurz den Einschub machen. In seinem einzigen Spiel für Atalanta in der Serie A, 2:0 gegen Parma im September 2007, spielte er, das wäre eigentlich cool, wenn wir das jetzt ballern könnten, aber ich glaube, das tue ich dir nicht an. Ich lese einfach mal die Elf vor.
Ja.
Wenn man das guckt, how far Atalanta has come since.
Ja.
Im Tor Ferdinando Coppola, dann die Viererkette Daniele Capelli, Moris Carosieri, Claudio Rivalta und Gianpaolo Bellini. Die Doppel-6 Costinha und Diego de Ascentis. Und im Angriff Antonio Langella, Ferreira Pinto, Sergio Floccari und Riccardo Zampagna. Unter Trainer Gigi Del Neri. Und übrigens in der 57. Minute eingewechselt Simone Inzaghi.
Oh, okay. Ähnlicher Gedankengang bei mir. Bei mir ist es aber wirklich die Doppel-8. Mit Manisch natürlich, mit der Frisur, Köln-Legende, ja, spielt, um so ein bisschen abzusichern und einfach abzulenken, auch neben Paulo Sousa.
Mm, ja. Den habe ich auch in den Honorable Mentions stehen.
Okay. Dann fehlt bei uns beiden der Zehner, oder?
Genau, sagen wir den Zehner. Es ist ja ganz klar, Rui Costa.
Oh.
Da führt niemals ein Weg dran
vorbei. Da führt niemals ein Weg dran vorbei. Da will ich nämlich von seinen traurigen Augen auch nicht angeschaut werden, wenn er das nicht geschafft hätte.
Ehe er dir einen Freistoß mit 250 km/h in den Knick zwirbelt. Nicht Vollspann, sondern zwirbelt.
Ja, und danach die Kaugummis Nummer 65 in den Mund schiebt.
Ja.
Also wirklich Rui Costa, kaugummi-kautechnisch könnte man meinen, er ist verwandt mit Carlo Ancelotti, oder?
Er hat ja auch unter ihm gespielt, also.
Dann gehen wir in unsere Dreierspitze und rechts, rechts müsste eigentlich
nicht 3 Stürmer, sondern ich habe eigentlich 2 Außenspieler und dann 2 richtige Stürmer vorne drin.
Ah, okay, bei dir fehlen noch 4 und bei mir 3. Oder?
Genau. Also sage ich einfach mal meine beiden Flügel vielleicht zuerst.
Ja.
Dann kannst du deine beiden Flügel, dann machen wir dann die. Ich habe, Ich schätze mal, da wirst du auch nicht dran vorbeigekommen sein, auf dem Rechtsaußen Luis Figo stehen.
Ja,
Hatte ich auch in meiner Inter-Squadra schon.
Ja.
105 Spiele für Inter hat er seine Karriere beendet.
Und der könnte nicht zusammen mit Zanetti noch irgendwo Männermodel spielen, ne?
Vielleicht macht das ja sogar. Aber er macht, glaube ich, irgend so einen FIFA-Bums oder so.
Ja, wo er so eingeladen wird und fürs Essen selber zahlt, ganz bestimmt.
Ja, genau. Und links, fast genauso schön, fast genauso erfolgreich, der Schrecken von Erich Ribbeck, Sergio Conceição.
Oh. Ja, ich weiß nicht, wie viele CR7-Fanboys und Fangirls uns hören. Bei mir spielt links natürlich, auch weil er uns jetzt wieder beehrt, links spielt bei mir Nani.
Ich habe ihn auf die Bank gesetzt, im Mittelfeld.
Aber. Okay. Nee, den habe ich jetzt einfach aufgestellt, weil er auch Grund ist dafür, dass wir die Elf heute machen und das wollte ich würdigen. Und genau. So, dann fehlen bei dir deine zwei Stürmer noch. Bin gespannt.
Genau, du hast Figo und Nani.
Genau.
Ja. Im Sturm aufgrund aktueller Gloria Rafael Leão.
Mhm.
Ich glaube, dass er auch, also wenn er jetzt bei Milan verlängert und eine Ära prägt mit Tonali und so zusammen, dann kann der auf jeden Fall auch in vergleichbare Olympe aufsteigen wie ein Figo, ein Conceição, ein Rui Costa.
Das ist auf jeden Fall gut möglich.
Und neben ihm nicht Cristiano Ronaldo. Der kommt auch von der Bank einfach mal oder kommt gar nicht vor. Muss auch nicht unbedingt sein. Nö. Sorry, Cristiano Ronaldo Fanboys. Natürlich, also rein aus sportlichen Gesichtspunkten müsste er dann da drin stehen, aber das machen wir ja nicht so. Ich habe mich stattdessen für Nuno Gomes entschieden.
Nuno Gomes ist bei mir, der kommt von der Bank. Wenn sich mein Starter wund und müde gelaufen hat, in der Saison 14, 15.
Ah ja, 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 ja.
10 Spiele für Cesena, 7 Niederlagen, 3 Unentschieden als Mittelstürmer, 0 Tore, 1 Vorlage. Selbstverständlich Hugo Almeida.
Ich sage nicht Fußballgott hinterher. Komme ich vom falschen Ende von Norddeutschland.
Ja. Hugo Almeida. Wollen wir da mal kurz einfach nochmal die Jugend vielleicht nicht, hat er bei Porto gespielt, dann ausgeliehen an Boavista Porto, dann wieder Porto, dann die erste Leihe zu Werder. Dann hat ihn Werder verpflichtet, dann ist er zu Beşiktaş, dann war er vereinslos, dann ist er zu Cesena. Logischer Schritt ist, dass er dann natürlich nach Krasnodar gegangen ist, von dort Anji Maraçkala, von Maraçkala zu Hannover 96, logisch, dann nochmal AEK Athen, von dort dann nochmal ein Jahr Hajduk-Split, bevor es dann Academia Coimbra in der portugiesischen Heimat die Karriere gemütlich ausklingen gelassen worden ist. Hugo Miguel Pereira de Almeida.
Schnauzermodel.
57 Länderspiele übrigens, also der hat sich da auch doch, also...
Ist er Europameister geworden, ne, oder?
Lass mich mal gerade überlegen... Wann sind sie Europameister geworden?
16.
16. Nee, da war er schon nicht mehr da. Nee, da war er nicht im Kader. Aber
schade.
Champions League-Sieger mit Porto.
Ja, klar.
Zweimal Meister, zweimal Pokal. Griechischer Meister, türkischer Pokalsieger. Deutscher Liga-Pokalsieger mit Werder Bremen. So.
Ja, das ist wichtig.
Und ja, 99 auch DFB-Pokal gewonnen. Also.
Man hat es nicht geschafft, Hannover unter Thomas Schaaf zum Klassenerhalt zu schießen.
Leider. Nee. Das hat leider nicht funktioniert. Gut. Also, das waren unsere zwei Mannschaften. Haben wir noch andere Honorable Mentions?
Ja, so ein paar Namen einfach mal rausballern. Vor allem, an die ich mich auch nicht erinnert habe. Cedric Soares, 4 Spiele für Inter, 18-19, der jetzt bei Arsenal spielt, der Außenverteidiger. Danilo Pereira, heute PSG-Profi, 5 Spiele für Parma, Anfang der 2010er Jahre. Helda Postiga, 5 Spiele für Lazio, 13-14. Also, wer erinnert sich nicht daran? Paulo Futre, Der klang auch so, also so richtig nach muss ich sagen.
Ja.
Sagt dir der was?
Es kann
sein, dass ich mal Wikipedia gucken. Landesmeister mit Porto 87, hat für Reggiana gespielt, 14 Spiele, 5 Tore und für Milan. Und wie war das? Genau, hat für Milan, glaube ich, nur ein Spiel verletzungsbedingt gemacht. Und ist dafür Roberto Baggio eingewechselt worden in einem Spiel gegen Cremonese, das sie 7-1 gewonnen haben.
Okay. Es gibt noch so Eliseo, der mal irgendwie 2 Spiele für Lazio gemacht hat. Dann gab es einen, der bei Inter gespielt hat, Pelé, Vitor Passos.
Ja, der war damals auch irgendwie ein Talent.
Ja.
Ich erinnere mich. Ricardo Quaresma natürlich.
Ja.
Ein sensationeller Transfer von Inter gewesen. Für 25 Millionen und es wart nichts. Genauso wie André Silva. Grüße nach Frankfurt.
Ja.
38 Millionen für Milan. Thiago, der bei Cholos Atletico sehr wichtig war, hat bei Juve 4 Jahre gespielt. Oder 3. Joao Cancelo hat natürlich auch für Juve gespielt. Und das Beste, ich finde immer noch das Allerbeste, ist, dass Bruno Fernandes 119 Serie A-Spiele gemacht hat.
Ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass er so viele hat.
Novara, Udinese, Sampdoria.
Krass. Krass. Ja, das war sie. Die Squadra Eterna Portugues.
La Squadra Eterna.
Und damit gehen wir in Richtung Folgenende, würde ich mal sagen. Was gibt's noch, was wir uns sonst vorgenommen hatten? Gibt's noch mal ein bisschen was vom Mercato, was wir es noch gar nicht haben einfließen lassen?
Auf jeden Fall sollten wir erwähnen, dass Ratio Lohm die Tabellenführung im Tippspiel übernommen hat, zumindest vorerst.
Genau.
3 Spiele haben wir ja noch offen. Okay. Also von Del Piero 10 erstmal mit 320 Punkten übernommen. Bei mir sieht das auf Platz 19 aktuell so mäßig aus.
Ja, ich bin auf Platz 88. Das ist auch, wobei mal zumindest zwei Plätze gut gemacht stand jetzt vor den Montagsspielen. Ja, hier, Moritz M. Wäre doch gut gewesen, wenn wir da nur einen Herbstmeister gekürt hätten. Wobei 4 Punkte Rückstand, also.
Er hat einen Spieltag vergessen, ne? Scheint so.
Echt?
Den 20. hat er 0 Punkte. Also 0 Punkte so zu holen, wenn man getippt hat, weiß ich nicht.
Ja, das ist schwierig. Also würde ich sagen, da doch ein bisschen die Arroganz vielleicht von oben herab einen Spieltag dann zu vergessen. Bislang Spieltagssieger Fabian 09 mit 19 Punkten und Altravita Kai 19 Punkte bislang geholt. Das ist schon extrem stark.
Ja. Vom Mercato, ich will nur noch erwähnen, dass Sampdoria Thomas Rincon die alte HSV-Legende ausgeliehen hat von Torino.
Echt?
Ja, also das passt dann auch wieder zum Defensiv-Anrühren von Gianpaolo.
Oh Gott. Na gut.
Und in der Türkei ist der 7-fache Torschütze Andrea Bertolacci von Fatih Karagümrük zu Kayserispor gewechselt. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid.
So, jetzt wisst ihr Bescheid. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, Marius.
Ja, das war doch gut. Ein bisschen, fällt ein bisschen durcheinander an der einen oder anderen Stelle, aber
ja.
Sagt mal, wie ihr es fandet.
Genau, sagt, wie ihr es fandet. Vergesst das Tippen nicht.
So sieht's aus. Unter der Woche haben wir jetzt erstmal wieder Coppa.
Richtig.
5 Spiele.
Aber dann ist auch schon wieder ein neuer Serie A-Spieltag, auf den wir uns freuen. Und werden euch dann nächste Woche auch wieder mit einer neuen Folge Serie Amore versorgen. Unterdessen, wer möchte, morgen Abend könnt ihr mich bei Juve Sampdoria hören in der Coppa und am Wochenende begleite ich für euch am Sonntagabend Milan gegen Juventus.
So. Da schalten wir ein.
Da schalten wir alle ein. Bis dahin, bleibt gesund. Marius, du vor allem auch.
Ebenso.
Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles durch.
Ja, ich gehe vielleicht, wenn es klappt, am Wochenende den Brocken hochwandern. Mal gucken.
Oh. den Brocken. Brocken ist, ist das schon Erzgebirge?
Nee, das ist nee, Hartz IV.
Ah, okay, gut. Ja, Geografie, vor allem deutsche Heimatkunde.
Ja, das ist so dieses, dieses Mitteldeutschland.
Mitteldeutschland. Hol dir keinen Muskelkater. Wie sagt man da? Gut fit?
Wahrscheinlich.
Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.
Fums.